Hier ist Dr. Ramona Pauli, neben mir Professor Hans-Jürgen Stellbrink vom Infektiologischen Zentrum in Hamburg. Herr Professor Stellbrink ist ja Mitglied im Vorstand der DAIC, der Deutschen AIDS-Gesellschaft. Hier wurden die Leitlinien zur HIV-Therapie aktualisiert, gemeinsam mit der Österreichischen AIDS-Gesellschaft. Dazu ein paar Fragen. Die erste: Was empfehlen die Leitlinien zum Therapiebeginn? Gab es da Änderungen?
Insofern als zwei Optionen, was die Nukleosid-Analoga-Kombination herausgestellt wurden, als erste Wahl, als wir uns festgelegt haben, darauf primär Fixkombinationen zu empfehlen und bezüglich der empfohlenen Substanzen für die dritte Substanz.
Bei den beiden Backbones sind also beide Fixkombinationen gleichwertig drin?
Ja, das Problem war ja vorher, dass AZT wegen der langjährigen Erfahrung immer noch als präferenziell empfohlen gelistet wurde. Das haben wir jetzt verändert wegen der Toxizität. Das heißt, es sind jetzt die Kombinationen Tenofovir-FTC und Abacavir-3TC als empfohlen gelistet. Die Einstufung ist jetzt sozusagen empfohlen, Alternative, nicht empfohlen und kontraindiziert. Mhm. Auch das hat sich ein wenig geändert. Empfohlen wären also Tenofovir-FTC, Abacavir-3TC mit allerdings gewissen Kommentaren, also die Notwendigkeit der HLA-B5701-Testung vorher und die etwas geringere virologische Wirksamkeit in einigen Studien.
Bezüglich des Third Agent, das heißt des NNRTI und der Protease-Hemmer, der damit kombiniert wird, also Viramune Sustiva, fangen wir damit an?
Also bei den NNRTI hat sich nichts geändert. Es werden gleichrangig das Efavirenz und das Nevirapin empfohlen. Auch da allerdings mit den Anmerkungen zum Nevirapin bezüglich der CD4-Zellzahlgrenzen, die zu beachten sind, und der Hepatotoxizität. Bei den Proteaseninhibitoren hat sich die Lage geändert. Es werden jetzt präferenziell empfohlen, das Atazanavir geboostet und das Darunavir geboostet. Zusätzlich werden weiterhin präferenziell empfohlen das Lopinavir und das Fosamprenavir. Eine Reihe zurück sozusagen als Alternative ist das Saquinavir gerückt, das zwar sehr gut tolerabel ist, aber für das keine so langzeitigen Daten vorliegen.
Bei den amerikanischen Leitlinien, die ja jetzt Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres neu rausgekommen sind, ist das Lopinavir ja aus den empfohlenen First-Line-Therapien rausgefallen in die alternative Riege. Das haben Sie von der DAIC nicht so gesehen.
Ja, der Vorteil sozusagen oder das Argument für die Beibehaltung der Listung als primär empfohlen ist die langjährige Erfahrung mit dem Lopinavir. Und wenn man die Studien im Detail betrachtet, dann sind es im Wesentlichen Toxizitätsunterschiede. Das heißt, man kann durchaus ja Patienten mit dem Präparat erfolgreich behandeln. Es herrscht also allgemein die Überzeugung vor, dass man diese langjährigen Erfahrungen, sehr positiven Erfahrungen, unbedingt mit einbeziehen muss in die Gewichtung. Das Fosamprenavir war eben im direkten Vergleich äquivalent mit dem Lopinavir, sodass es weiterhin entsprechend gelistet ist.
Dann gibt es ja viele neue, moderne, in Anführungszeichen, Therapieregime, also viel diskutiert werden nukefreie Regime, auch PI-Monotherapie. Ist da von diesen neuen Therapieregimen was in die empfohlenen First-Line-Therapien gerückt?
Ja, Raltegravir ist aufgrund der sehr überzeugenden Daten mittlerweile auch als primär empfohlen gelistet. Das war ein wenig im Vorgriff auf die dann jetzt eingesetzte Preissenkung, denn ein Hauptargument, das immer wieder aufgebracht wurde, war natürlich der im Vergleich zu anderen Optionen sehr hohe Preis. Das ist jetzt ja deutlich weniger groß, der Unterschied, und wir haben so ein bisschen im Vorgriff drauf, wie gesagt, Raltegravir aufgrund der überzeugenden Datenlage als First-Line-Option dritte Substanz gewertet. Was jetzt nukleosid-analoga-freie Kombinationen angeht, das sind keine Kombinationen bisher, die für die First-Line in diesen Leitlinien empfohlen werden, aufgrund der wesentlich zu geringen Erfahrungen. Die PI-Monotherapie ist aus Sicht der DAIC und der Österreichischen AIDS-Gesellschaft eher eine strategische Option bei Reduktion der Therapieintensität, die man in Einzelfällen vertreten kann, aber die nicht als First-Line-Option bei einem primär unbehandelten Patienten in Frage kommt.
Dann nochmal wollte ich auf den Therapiebeginn zurückkommen. Wann soll man mit der Therapie beginnen? Da gibt's ja auch, da sind die Amerikaner ja auch deutlich vorgeprescht, ohne dass jetzt letztendlich die relevanten wissenschaftlichen Daten hier wären. Hat sich die DAIC dazu auch positioniert?
Die DAIC hat sich stark und die österreichische Aids-Gesellschaft haben sich stark auch an den Ergebnissen der RCC-Analyse orientiert, die ja, wenn man sie genau liest, besagen, dass man spätestens bei einer CD4-Zellzahl von unter 350 mit der Therapie beginnen soll. Das bedeutet also, es gibt einen gewissen Raum auch oberhalb von 350, bei dem ein Beginn durchaus sinnvoll sein kann und dass darüber der Effekt zumindest sehr gering ist. Das heißt, wir sind eigentlich bei einer Abstufung geblieben, die jetzt zusätzliche Risikofaktoren mit einbezieht. Also eine Individualisierung des Risikos, die Faktoren wie eine begleitende Hepatitis B oder C, sehr hohe Plasmaviremie mit einbezieht, natürlich auch ein starker CD4-Verfall, ohne dass man das jetzt ganz formal definieren kann, was das bedeutet, sodass man sagen kann, bei einer CD4-Zellzahl unter 500, wenn diese Zusatzkriterien gegeben sind, empfiehlt auch diese Leitlinie eine Therapie. Bei unter 350 auf jeden Fall. In dem Bereich dazwischen, wenn keinerlei zusätzliche Risikofaktoren vorliegen, ist sicherlich auch ein Abwarten zumindest vertretbar. Man scheint dort nichts zu verlieren.
Gibt es bei den Empfehlungen...
Bei über 500 CD4-Zellen haben wir im Grunde genommen eine ähnliche Einstufung gesehen. Wenn entscheidende Risikofaktoren dazutreten, dann ist auch über 500 CD4-Zellen eine Therapie durchaus.
Was sind denn entscheidende Risikofaktoren?
Das sind Hepatitis C, Hepatitis B, hohes Alter, hohes kardiovaskuläres Risiko.
Dann jetzt nochmal zurück zu der Frage. Änderungen bei den Empfehlungen zur Hepatitis Co-Infektion?
Wir haben jetzt keine Änderung zur Therapie der Hepatitis B und C vorgenommen, der Empfehlung zur Therapie vorgenommen. Wir haben das aber neu eingeführt als einen zusätzlichen Risikofaktor, der eine Therapie im Zweifel rechtfertigt.
Dann der letzte Punkt. Was war denn so das meistdiskutierte Thema bei der Erstellung der Leitlinien?
Das meistdiskutierte Thema war der Faktor der Kosteneffektivität, der Wirtschaftlichkeit. Wir haben jetzt einen Passus in den Leitlinien, der sehr allgemein die Frage der Kosteneffektivität bzw. Wirtschaftlichkeit anspricht. Eher in dem Sinne, dass wir darauf hinweisen, dass die Datenlage sehr unbefriedigend ist und dass eine billige Therapie nicht unbedingt eine wirtschaftliche Therapie sein muss, sondern im Gegenteil, es kann eine sehr teure Therapie die wirtschaftlichste sein, wenn sie den größten Nutzen hat. Da diese Daten fehlen, ist eine klare Stellungnahme zur Wirtschaftlichkeit einzelner Regime derzeit nicht möglich. Das heißt, wir haben eher ein bisschen gewarnt vor einer vorschnellen Orientierung am Apothekenabgabepreis. Und es soll keine billige Therapie verschrieben werden, sondern es soll eine für den Patienten nützliche wirtschaftliche Therapie verschrieben werden.
Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist es das erste Mal, glaube ich, dass überhaupt pharmaökonomische Aspekte in die Leitlinien aufgenommen werden. Ist es denn nicht auch eine grundsätzliche Diskussion, ob Leitlinien zu einer Therapie der Behandlung von einer Fachgesellschaft diesen Aspekt überhaupt berücksichtigen sollte? Oder geht es hier nicht einfach wirklich um medizinische Fakten oder Evidenzen?
Ich glaube, die Diskussion ist deswegen so intensiv, weil das genau die entscheidende Neuerung darstellt. Wir stellen uns damit zum ersten Mal diesem Thema in einer Leitlinie. Auch wenn wir feststellen müssen, dass wir die Frage danach, was am besten ist, derzeit nicht beantworten können und empfehlen uns prinzipiell am Patientenwohl, am individuellen Patientenwohl zu orientieren. Aber ganz klar, dieser Aspekt der Wirtschaftlichkeit wird ein Aspekt auch in weiteren Leitlinien sein müssen. Und ich glaube, dass wir als Ärzteschaft, auch als HIV-Behandler uns dem stellen müssen.
Recht herzlichen Dank.
Dankeschön.